Und das war dann quasi nach der ersten Gründung, auch so der erste Investoren-Exit, der nach 2 Jahren kam. Und das lief ganz gut.
Also hat Funke euch am Ende des Tages oder dir zumindest 2 Firmen abgekauft für, ich schätze es mal, einen 8-stelligen Betrag. Irgendwie was in der Richtung. Weiß man nicht.
Kann man
nachgucken.
Aber irgendwo zusammen in den Dimensionen auch was.
Das war schon eine gute Blaupause auch für das, was ihr heute am Ende des Tages macht. Du bist dann also irgendwann bei Funk raus, hattest quasi auch den Monteurzimmer-Exit, also hattest wieder auch ein bisschen Geld zum Schluss und standest vor der Arbeitslosigkeit, musstest jetzt ja irgendwas Neues machen.
Ja, so kann man das sagen.
Was kam dann?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Christoph Joost und er erzählt uns, warum er erst in München geblieben ist, um Schule und Studium zu beenden, dann nach Berlin gekommen ist, um Absolventa zu gründen und erfolgreich an Funke zu verkaufen und heute mit Flex Capital einen 300 Millionen Euro Private Equity Fonds wird. Christoph, herzlich willkommen.
Markus, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Kannst du dich kurz in eigenen Worten beschreiben?
Ich bin Christoph, 42, verheiratet. Mit 2 kleinen Mädels zu Hause, mit 4 und 7. Jetzt haben wir auch einen kleinen Hund seit 8 Wochen. Das heißt, die Familienplanung ist rund. Ich bin vom Background her Betriebswirt, habe in München studiert, habe dann aus der Uni raus eine Jobbörse gegründet und das Ergebnis hast du bereits vorweggenommen, heute PE-Unternehmer.
Okay, dann hast du erstmal, meine ersten beiden Kinder waren auch 2 Mädels, dann hast du erstmal, bist du ganz schön short zu Hause, dann lebst du in einem Matriarchat, ja? 3 Mädels, 1 Mann.
Ja, plus eine Hündin auf was. Das heißt, okay. Bei uns gibt es keinen einzigen Partner männlicher Natur für mich. Gut, insofern, da bin ich alleine.
Dann nutzen wir den Podcast und lassen quasi die ganzen männlichen Sachen einfach in den Podcast hier heute raus. Sag mal, Einstiegsfrage. Kommst du eigentlich aus einem unternehmerisch geprägten Haushalt oder nicht?
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, die Familie von meiner Mutter sind zum großen Teil Juristen, die dann so Staatsjuristen geworden sind, beziehungsweise auch bei der Bank gearbeitet haben. Mein Vater hat in der Bank gearbeitet, mittlerweile in Rente. Meine Mutter ist Lehrerin. Sport und Erdkunde, wobei die Betonung wahrscheinlich eher auf Sport liegt als auf Sport und Erdkunde.
Ja, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, aber ich würde auch gerade sagen, du bist auf jeden Fall gut in Shape, wenn man ja 42 ist.
Sehr großzügig von dir.
Das fällt positiv auf. Sage mal, du bist ja in München geboren und auch aufgewachsen. Kannst du dich an deinen ersten Schulhof-Trade erinnern? Also hast du irgendwas, wir haben ganz viele Gäste gehabt, die auf dem Schulhof irgendwas verkauft, letztens jemand, der Hamster verkauft hat. Hast du irgendwas Verrücktes früher schon in deiner Kindheit gemacht, was so eine unternehmerische Prägung hatte?
Nee, ich habe in der Schule tatsächlich, hat man das bei mir noch gar nicht gemerkt.
Okay.
Das war zum allerersten Mal, ich habe einen sehr guten Schulfreund, meinen Banknachbarn gehabt, der fing dann irgendwann an, da waren wir 16, 17, kam aus den Sommerferien zurück und meinte, ich will eine Flugsicherheitsberatung gründen. Ich dachte, der hat einen Vogel, aber so nach und nach ist daraus eine Firma geworden, die wir dann zusammen weitergemacht haben. Ich habe den Vertriebsteil gemacht, er den ganzen Rest und das war quasi dann mit 16, 17 meine erste unternehmerische Begegnung gewesen.
Was macht eine Flugsicherheitsfirma? Ich muss mir das vorstellen, was war das Produkt?
Ja, die Grundidee von dem Christian war, dass viele Leute Flugangst haben und 30% der Deutschen sagen, sie fühlen sich beim Fliegen ängstlich.
Ja.
Und dass dieses sehr emotionales Thema ist, was du aber auf eine Faktenbasis runterbrechen kannst. Das heißt, du schaust dir wirklich die Airline an, die Flotte an, die Historie an und generierst für dich Sicherheitsprofile, Sicherheitsbestandsaufnahmen dieser Airlines. Und die hat er dann an Privatkunden verkauft und wir zusammen dann an Reisebüros und Businesskunden.
Also wir reden so von Data-Driven. Dieser Flugzeugtyp, die haben 80% diesen Flugzeugtyp, dieser Flugzeugtyp ist noch nie abgestürzt, so ein Thema.
Genau so.
Okay. Mit 16, 17.
Also er war 16, 17. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis er im B2C-Bereich Fuß gefasst hat. Und ich habe es immer so begleitet. Und dann dachte, ich könnte irgendwie Vertrieb, warum auch immer. Und dann haben wir das zusammen neu gegründet. Da war ich aber schon Anfang 20 gewesen.
Okay, das Ding, da bist du also Gesellschafter auch investiert oder die gibt es heute noch, die Firma?
Die Firma gibt es auf kleiner Flamme sogar heute noch.
Okay.
Tatsächlich, das lief dann irgendwann ziemlich gut. Wir waren der Exklusivpartner für 4000 Reisebüros für das Thema, die dann ja, eine Abo-Gebühr gezahlt haben. Ja. Und das lief noch sehr lang.
Also mussten sich deine Eltern um die Studienfinanzierung keine Sorgen machen, zumindest war es so unternehmerisch, dass das eigentlich gesichert war.
Ja, ich glaube, meine Eltern haben das immer nie so richtig ernst genommen, was ich da gemacht habe. Die haben noch bis in die weite, dann erste richtige Gründung, Absolventer Jobbörse, die haben noch bis Anfang 30 gesagt, so ja, musst du aber gucken, dass es auf deinem Lebenslauf gut aussieht, weil du wirst dich ja demnächst bewerben müssen.
Okay, und hast du auf diesem ganzen so Abitur, Studium, was hast du studiert?
BWL.
Okay, hast du auf dem Weg noch irgendwelche Praktika, so irgendwelche Jobs gehabt, wo du auch vielleicht sagst, da kam eine Prägung für einen späteren Beruf?
Eine ganz große Prägung war, ich habe angefangen, das war Ende meiner Schulzeit, mit 18, 19, habe ich bei LEK Consulting gearbeitet und habe da erstmal die Papierkörbe ausgeleert. Also Case Filing gemacht, die ganzen Akten abgelegt und dann den Rest Mülleimer geworfen. Und irgendwann hatten die eine Knappheit gehabt an Studenten, die Interviews für Commercial Due Diligence, also diese Prüfungen für Markt und Wettbewerb, für PE-Firmen machen. Und dann durfte ich diese Interviews machen und habe dann gedacht, hoppla, der Job, der macht Spaß und ich kann es auch, glaube ich, ganz gut. Und habe dann gesehen, dafür gibt es Dienstleister, die diese Studenten besorgen und dann diese Beratungen ausleihen. Da bin ich zum Chef der Beratung hin und meinte, du, pass auf, ich habe auch ein riesen Netzwerk an Studenten, die sprechen alle Sprachen. Es war ein bisschen übertrieben gewesen. Und wenn du mir einen Shot gibst, dann kann ich die für dich aufspüren, ausbilden und dann vermittle ich dir quasi als Zeitarbeitskräfte. Und ich zahle den halt pro Tag 150, der Lohn damals, aber durch diese Ausbildung werden die mehr wert und ich rechne die halt aber 300 ab. Und das war dann wirklich die erste richtige Firma gewesen, wo ich halt gemerkt habe, du musst nicht alles selbst machen. Und meine Berührung mit Unternehmertum, mit richtigem Unternehmertum, aber eben auch mit der Private Equity Szene, weil ich schon verstanden habe, was der Klient dahinter, der PE-Fund macht, und habe mich dann mit dem Modell damals ein bisschen näher beschäftigt, habe aber auch verstanden, dass die Leute, die bei Private Equity Firmen damals Karriere gemacht haben, das waren Ex-McKinsey-Leute, Ex-Goldman-Leute gewesen. Da habe ich einmal kurz durchgerechnet, wie denn meine Chancen sind, bei McKinsey oder Goldman genommen zu werden. Habe auf meinen Notenspiegel geschaut und dachte, oh, das wird schwierig. Hä? Aber damals ist so dieser Gedanke gereift, vielleicht irgendwann mal selber in dem Bereich was zu machen.
Und du hast aber auch da wieder ein Geschäftsmodell draus gemacht, hast wirklich deine Mitstudenten quasi dann auf Tagebasis vermietet.
Das war ein unfassbares Geschäft gewesen.
Ja.
Und das hat hinten raus dann wirklich Studium finanziert und die ersten weiteren Schritte finanziert. Und war natürlich eine faszinierende Erfahrung. Beratungsgeschäft für PE-Klienten ist anspruchsvoll und vor allem hart. Das heißt, ich war wirklich erst selber das kleinste Glied in der Kette, habe diese Calls gemacht und dann zu merken, du musst weniger arbeiten, kannst ein bisschen schlauer arbeiten, wenn du ein größeres Team baust, dann machst du daraus hinten raus sehr viel mehr Geld, als wenn du wirklich jeden Schritt selbst machst.
Also hättest du mir das im Vorgespräch verraten, okay, hätte ich beim Framing gesagt, du bist Menschenhändler. Jetzt fehlt mir dieses gute Framing am Anfang. Aber okay, ja, finde ich schon sehr, sehr gut. Das heißt, das Studium bist du dann recht erfolgreich durchgekommen und dann war aber irgendwie, hast ja klassischerweise für dich selber recherchiert, dass es nicht zu McKinsey gehen wird und auch nicht zu BCG oder zu irgendeiner anderen großen Beratung. Und dann bist du zum Gründen in schöne Berlin gekommen.
Genau, das war 2008 gewesen. Tatsächlich hat mich im Wesentlichen nach Berlin geholt der Jan Beckers, der heute auch ein bekannter Kopf in der Internetszene ist und darüber hinaus.
Ja.
Der hatte auf einem BHU Idealab die Idee gehabt, die Lebenslaufdatenbank zu kreieren. Also im Wesentlichen ein Lebenslaufbuch, das es in den Unis gab, online zu bringen. Und hat dann, wie man es damals gemacht hat, ein Team gescoutet, Pascal, Henning, mich. Und da haben wir überlegt, wo kann man am besten gründen, kam darauf, dass Berlin relativ geringe Faktorkosten hatte. Und haben dann hier gestartet Anfang 2008.
Muss das mal kurz erklären. WHU ist ja Otto Beisheim School of Management, also eine sehr bekannte Primatschule in Deutschland in Wallendar. Da warst du selber oder du bist auf diesem Idealab quasi nur gewesen?
Nee, also in die WHU wäre ich damals mit meinen mittelmäßigen Leistungen wahrscheinlich nicht gekommen.
Okay.
Aber ich war eingeladen zu diesem Idealab.
Okay.
Und dann war das Highlight immer, wie Oliver Samwer diesen Ideen-Workshop gemacht hat. Und Jan und ich waren Teil von diesem Workshop gewesen. Sollte jeder seine Idee vortragen und Jans Idee war eben diese gewesen. Und im Nachhinein haben wir es ganz gut verstanden und daraus ist dann geworden.
Also du wurdest quasi auf diesem Idealab weggecastet und dann war die logische Konsequenz, dass man diese Gründung in Berlin macht. So war
ja, ich wurde nicht wie die anderen weggecastet von Oliver Samwer direkt, sondern von Jan Beckers. aber es hat sich dann rausgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war.
Und dann nach Berlin kein Geld oder das Geld, was du bis dahin selber verdient hattest. Was habt ihr dann gegründet und wie gut hat das funktioniert?
Ja, wir haben eine Online-Jobbörse gegründet, absolventa.de. Das ist so ein bisschen der Link zu dem, was ich davor gemacht habe, Studenten an Beratungen zu vermitteln. Irgendwann at scale kommst du zu der Frage, okay, wo kommen die Studenten eigentlich her? Das war für mich diese Idee Lebenslauf-Datenbank und nachher Online-Jobbörse. Die war eine sehr logische Weiterführung. Ich habe, glaube ich, dem Jan auch gut erklären können, warum ich dafür der Richtige bin. Nachdem ich ja schon auch an die Beratung dieses Produkt verkaufen musste, sind natürlich vom Timing her dann 2008 in die Finanzkrise reingerutscht. Und da kannst du dir vorstellen, warten die Kunden nicht auf dich und wollen nicht unbedingt sehr viele Anzeigen bei der neuen Jobbörse starten.
Mhm.
Das heißt, diese gesamt 1,5 Millionen Venture Capital Geld, die wir dann aufgenommen hatten, ja, die war nach einem Jahr weg. Und dann wollten wir neues Geld raisen. Aber jeder hat gesagt, Jungs, also eine Jobbörse in der Finanzkrise ist vielleicht keine so riesen Idee. Haben keins bekommen.
Wie sah es nach einem Jahr von den Zahlen aus? Umsatz? Also Gewinn gab es keinen, aber also
wir haben tatsächlich ein bisschen Umsatz gemacht, was damals noch gar nicht so selbstverständlich war. Das war ja die Zeit, wo viele Social Networks verschiedene Art und Güte gemacht worden sind. Das heißt, wir haben ein bisschen Umsatz gemacht, Das war aber ein unter sechsstelliger Betrag gewesen, aber haben richtig Geld verbrannt. Und wie du es dir vorstellst, relativ schnell auf 30 Leute, davon allerdings sehr viele Praktis gegangen und schon mit dem Blick fürs Geschäftsmodell gearbeitet. Aber ich will nicht alles auf die Finanzkrise schieben. Das war schon sehr viel Blauäugigkeit, wie so ein Geschäft funktioniert. Und haben also mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr wenig Plan versucht, an allen Hebeln zu ziehen, ne? Oder ein Gefühl dafür zu haben, was die richtigen Hebel sind.
Ja, ist so witzig. 2008 war ja die Zeit, wo ich auch bei Rocket Internet war, für ein halbes Jahr, bis ich mich mit dem Oliver geworfen habe, als es um Anteile ging. Und da war es ja so, aus heutiger Sicht ist es ja eigentlich total lächerlich, weil die Firmen ja wirklich so gebaut waren, dass an der Spitze zwei meistens sehr smarte Leute als Geschäftsführer waren. Die haben dann irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro brutto verdient. Und für diese Leute haben ja damals, weil das noch möglich war aufgrund des Arbeitsmarktes und des Arbeitsrechts, haben denn so 20, 30 gut ausgebildete Studenten gearbeitet für 400 Euro im Monat, was damals in Berlin ja möglich war. Weil wenn du so heute sagst, wir haben mit 1,5 Millionen Euro gut gewirtschaftet und sind ein Jahr weit gekommen, mit 30 Mitarbeitern kommst du heute mit 1,5 Millionen Euro vielleicht 3 Monate weit oder sowas. Das ist ja ein ganz anderer Markt. Natürlich auch mit anderen Möglichkeiten. Also es ist ja heute viel, viel einfacher, einen Shop aufzusetzen oder auch quasi Payments zu realisieren und solche Sachen. Aber das war ja eben trotzdem damals eine 30-Mann starke Firma, ist jetzt nicht gerade klein. Das ist schon...
Also von der Mitarbeiterzahl ja. Mhm. Die Geschichte, die ich ganz gerne erzähle, damals war so einer der Branchenstars hier in Berlin Brands for Friends gewesen.
Ja.
Und ich war auf einen Unternehmerpreis eingeladen, den ich natürlich nicht gewonnen habe für dieses kleine Achievement. Aber wer ihn gewonnen hat, war der Konstantin Bisanz gewesen, einer der Brands for Friends Gründer. Und dann hat er auf der Bühne damals gesagt, Brands for Friends macht 10 Millionen Umsatz. Und wir im Raum, der Raum war still und dachte, ist das krass. Die machen 10 Millionen Umsatz. Das zeigt so ein bisschen diese Scale der Wirtschaft damals oder der Internetwirtschaft damals. Und ein bisschen später meinten dann die Sambas, hey, mit unserem Zalando werden wir viel, viel größer als Brands for Friends, wie werden die eins? Und jeder dachte sich, wow, diese arroganten Samba-Brüder, die können doch nicht Brands for Friends schlagen, die machen 10 Millionen Umsatz. Ne? Aber es zeigt die Scale davon. Aber schon irgendwie auch so der Beginn in Berlin eigentlich einer ganz guten Welle, auch wenn der Start ein bisschen bumpy war. Im Nachhinein habe ich dann so oft erzählt, ja, ich bin irgendwie so ein Kind der Krise, bin in echt harten Zeiten da danach Berlin kommen, aber die Krise war ja hinten raus auch nicht so lang und dieser Grundtrend, Internet, Software, der war riesengroß, und hat dann all den Sachen, die wir gemacht haben, auch geholfen.
Werbung.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Mein Unternehmen Edsel mit Sitz in Berlin ist inzwischen das zweitgrößte Affiliate-Netzwerk in Deutschland und sucht Verstärkung. Natürlich haben wir einen besonders hohen Fokus auf den Mittelstand. Das heißt, unsere Kunden sind inzwischen 2.500 Unternehmen aus dem Mittelstand, die ihre Online-Shops mit uns optimieren und dafür sorgen, dass dort mehr Sales eingehen. Wir wollen aktuell 3 Positionen besetzen. Zum ersten einen Head of New Sales. Wir suchen also jemanden, der ein Team von 4 bis 6 Mitarbeitern führt und gänzlich aufbaut und mit diesem Team neue Programme zu Edsel holt und diesen natürlich bestmöglich in das Key Accounting Team überführt. Da kommen wir auch schon zur Position Nummer 2. Wir suchen Key Account Manager und Managerinnen. Bei den 2.500 Online-Shops, die bereits bei Edsel sind, gibt es jeden Tag Optimierungen vorzunehmen. Es gilt, mit diesen Programmen zu wachsen, ihnen neue Publisher hinzuzuführen oder eben allerlei im Online-Marketing zu machen. Und auch dafür suchen wir Unterstützung. Und Position 3, die wir gerne besetzen wollen, die ist etwas breiter. Es geht um den Trainee im E-Commerce. Das heißt, du hast noch nicht so viel Vorerfahrung in diesem Bereich, hast aber richtig Lust auf Online-Marketing und Co. Dann lernst du bei Edsel in 3 bis 6 Monaten alles, was du an Rüstzeug brauchst und kommst danach in eins der Teams bei Edsel. Einfach eine E-Mail schicken an jobs@edsel.de oder auch an die Mittelstars wenden. Wir senden natürlich alles weiter. Und natürlich findet ihr alle Informationen für eure Bewerbung in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und jetzt zurück zur Folge.
Werbung Ende.
Jetzt war an dem Punkt, Kohle weg, 30 Mitarbeiter und jetzt muss ich ja irgendwie entscheiden, wie es weitergeht, weil Geld verdient habt ihr ja nicht.
Ja, wir waren hinten raus drei operative Gründer gewesen, Pascal, Henning und ich. Pascal, Henning meinten dann so, ja, das nettes kleines Geschäft, aber hinten raus reicht es von dieser Größe nicht aus und wir haben alle auch relativ wenige Anteile gehabt. Und ich habe dann den verwegenen Plan gefasst, zur Commerzbank zu gehen und mir 500.000 Privatdarlehen zu holen, weil ich gemerkt habe, dass mit den verwässerten 6-7% damals das für mich keinen richtigen Sinn mehr macht. Aber wir hatten da schon was. Marketing auf der Studentenseite konnten wir gut, haben, glaube ich, sehr fleißig an den Kunden gearbeitet. Ich habe mir das Geld geholt, um den Großteil meiner Mitgesellschaft herauszukaufen, weil ich damals, ich glaube, ein realistisches Verständnis entwickelt habe dafür, was kann denn so ein Exit für so eine Firma sein, wenn wir einen guten kleinen Mittelstandsplayer in dem Bereich aufbauen. Und wenn du den realistischen Outcome für einen Exit so, auf 10, 15, vielleicht sogar 20 Millionen schätzt, dann reichen 7% dafür nicht aus, um wirklich den ganzen Weg zu gehen, der in aller Regel nicht, wie du es planst, 1-2 Jahre dauert, sondern eher dann 6, 7, 8, 9, 10 Jahre dauert. Was hat es gemacht? Wir haben dann von über 30 Leuten sind wir auf kleiner 10. Mhm. Das war schmerzhaft gewesen. Das waren ja alles unsere Freunde gewesen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Haben aber alle Kollegen da, glaube ich, sehr gut anderweitig unterbringen können. Und es hat gezeigt, dass du mit 10 Leuten, die wirklich sehr, sehr eng in einer Mission arbeiten, nicht wesentlich weniger produktiv bist. Und es hat natürlich auch ganz viel Schärfe reingebracht, also in die eigene Motivation. Denn mit 28 und 1,5 Millionen Schulden bei der Bank, privat besichert, weißt du dann schon relativ genau, das muss jetzt sitzen, ansonsten Privatinsolvenz. Und ich kriege wieder bei meinen Eltern unter, gehe nach München zurück und sage, Mama, Papa, ich habe versagt. Und ja, das war keine Option für mich.
Ja, ich wollte gerade sagen, da bist du einmal aufs Ganze gegangen. Also ich staune auch, die Bank muss sehr an dich geglaubt haben. Du hast ja keine Assets mitgebracht an den Tisch. Du hast gesagt, ich bin 28, ich kann ein Leben lang arbeiten, ich brauche 500.000 Euro. Du hast also erstmal jemanden gehabt, der an dich geglaubt hat. Und dann ist es ja trotzdem so, wenn es schief geht, ist 500.000 Euro halt auch echt schwierig abzutragen mit einem normalen Job. Das ist schon so.
Ich habe alles zusammengekratzt, was ich an Geld gehabt habe. Das war dann so ein privates Commitment, irgendwie knapp 100.000 Euro. Und das hat die Dame bei der Bank damals schon beeindruckt, dass ich wirklich da alles reinschmeiße. War das für die Bank ein ganz rationales Alltagsinvestment gewesen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber ich war da, glaube ich, sehr überzeugend und sehr hartnäckig. Und ich wollte das machen, weil ich dachte, das ist die zentrale Chance eigentlich jetzt. Denn wenn ich bei meiner eigenen Firma da was bewegen kann, was für Opportunities gibt es denn sonst, die ich so gut kenne, wo ich so viel Grip drauf habe? So war das für mich eigentlich ein sehr logischer Schritt gewesen, auch wenn mir alle gesagt haben, Junge, du hast einen Vogel.
Ja, und ich finde auch den Gedanken, also wenn man heute weiß, dass du Private Equity machst, dann finde ich, ist der Gedankengang dahinter auch komplett nachvollziehbar. Also quasi das Cap Table zu bereinigen, nicht mehr in Zukunft aktive Mitgesellschafter rauszunehmen, einen größeren Stake an der Firma zu haben, einmal zu überlegen, okay, wo könnte es hingehen auf Sicht von 2, 3, 4, 5 Jahren, wie viel wert könnte die Firma sein, was sollte dann quasi mein Stack daran sein und unter der Prämisse, ich verhafte mich privat für 500.000 Euro, gebe aber die nächsten 3, 4 Jahre meine Arbeitskraft rein, müsste dann das zum Schluss rauskommen, dass das Chance-Risiko-Verhältnis Sinn macht. Das ist ja sehr analytisch und sehr...
Also ich glaube tatsächlich, das war was mir im Nachhinein ganz gut gelungen ist, so diesen Abstand zu der Ursprungsthese hinzukriegen. Weil damals war ja alles StudiVZ, YouTube, wir machen eine riesen Exit, die VCs pushen, du gibst richtig Gas und wahrscheinlich schaffen wir ein Unicorn auch. Oder? Und dann zu sagen, ja Moment mal, das passt doch nicht zu dem, was wir da machen. Ne? Das ist zwar ein vernünftiges, in sich stimmiges Geschäft, aber es kann niemals so groß werden. Und wer soll denn die Käufer sein? Ja, die Verlage auch raus. Okay, wie viele Verlage gibt es denn eigentlich? Was für ein Geschäft haben die? Welche Preise zahlen die normalerweise? Und dann so ein Reset zu machen, sagen, was ist denn wirklich ein erreichbarer Outcome und von diesem erreichbaren Outcome zurückzurechnen, das ist damals, glaube ich, ganz gut gelungen.
So, dann hast du Absolventa quasi auch gedreht, hast du aus ein profitables Unternehmen gemacht, knapp 50% an der Firma gehabt und dann habt ihr die Firma verkauft.
Ich habe verkauft Anfang 2015 an die Funke Mediengruppe.
Okay, einen großen Verlag.
Großen Verlag, ja. Nach einem, ich glaube, sehr, sehr intensiv geführten, kompetitiven Bieterprozess.
Also ihr wart schon, kompetitiver Bieterprozess heißt, da waren viele dran an eurem Asset. Das hat schon am Markt für Nachfrage
Nach dem Jobbörsengeschäft das Anzeigenkerngeschäft der Verlage berührt, war das schon sehr eng dran. Und die wollten es auch machen und haben dann mit Funke wirklich einen echt ganz tollen Partner gefunden, den wir auch sehr, sehr, sehr guten Gewissens der großen Belegschaft erklären und verkaufen konnten. Zur ganzen Geschichte gehört aber auch, dass ich am Abend davor dem Zeitverlag noch abgesagt hatte, weil die uns durch eine sehr intensive DD geführt haben mit verschiedenen Anwaltskanzleien und hinten raus Funke ein bisschen mehr Geld bezahlt hat. Und diesen kommunikativen Shift zu machen, du erklärst erst der ganzen Firma, hey, wir sind mit der Zeit in exklusiven Gesprächen, wir werden es mit denen machen, es ist eine tolle Firma und die Zeit ist es. Ja? Und dann quasi über Nacht zu erklären, nee, ist doch Funke auch. Ja? Das war intensiv gewesen. Aber ich glaube, wir haben es hinten raus glaubwürdig und sehr authentisch rüberbekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass es für die das Funke in der Zeit, in der sie damals waren, ein toller Partner war.
Und dann bist du ja auch Firma verkauft, bist da geblieben auch noch. Hast ja bestimmt einen Earnout gehabt, 2-3-Jahres-Vertrag.
Earnout, ja.
Sehr gut. Und hattest aber auch immer ein bisschen Geld.
Ja.
Hast du dich denn auf deine Arbeit bei Funke zu 1000% konzentriert? Oder also ich kenne das ja, ich habe ja auch so zu der Zeit meine erste Firma verkauft, oder die erste signifikante Firma. Ich war ja dann erstmal Investor und habe einfach mein Geld versucht zu streuen und ganz viel anderen Menschen zu geben. War aber jetzt nicht so gut bei mir persönlich. Wie hast du denn das gelöst? Weil es war ja doch ein Once-in-a-Lifetime-Moment für einen normalen Menschen, Firma verkauft. Und da floss ja doch ein bisschen Geld. Was hast du dann gemacht?
Ja, ich bin im Wesentlichen zu meinem allerersten Praktikanten, dem Peter Walleczek, in 2008 gegangen. Und der Peter war mein CFO gewesen auch, aber ist halt als Praktikant bezahlt worden, wie es damals üblich war. Und hab dem so ein bisschen überlegt, was ist ein sinnvoller Schritt. Peter war auch ein guter Unternehmer gewesen, ist dann zu McKinsey gegangen und war so mein Sparringspartner gewesen. Mhm. Der war immer schon ab der Phase mit dabei gewesen, mein Absolventer, quasi so Co-Founder aus der zweiten Reihe damals noch, der Tim Keding. Der hatte zwei Firmen gehabt, Shoe Passion und Monteurzimmer. Mhm. Und ich bin zu dem hingegangen und meinte, hey, das sind noch genau diese Firmen, die richtiges Potenzial haben. Da war kein VC-Geld drin. Und vor allem Monteurzimmer hatte damals ein Listing-Geschäft für Unterkünfte, die an Monteure vermieten. Das war eine Firma, die hatte rund 300.000 Euro Umsatz und 100.000 Profit gehabt. Der Gründer, ein schlauer Fuchs, hat sich in dem Geschäft aufgearbeitet und hat alles richtig gemacht. Product Market Fit, aber hat aus unserer Sicht damals so diese einfachen Sachen noch nicht so richtig gut gemacht. Mhm. Und mit dem Tim Keating zusammen haben wir dann quasi eine kleine Investment-Holding gegründet und die Mehrheit an Monteurzimmer gekauft und sind innerhalb von nur 2 Jahren dann auf 2 Millionen Umsatz und 1,6 Millionen Profit gegangen.
In 2 Jahren?
Mit den einfachsten Hebeln. Aber für uns war, ich glaube, der Erfolg auf der einen Seite, aber dass diese Art von Hebeln ein Match finden zu Companies, die gebootstrapped sind auch was, ja? Das war eigentlich so die ganz große Erkenntnis gewesen. Und dass wir mit unserem Instrumentenkasten, den wir uns als Gründer mühsam erarbeitet hatten, dass es dafür ein Geschäftsmodell gibt, das war die große Erkenntnis gewesen. Und also, das haben wir dann nach 2 Jahren wieder an die Funke verkauft. Ja?
Also du warst bei Funke?
Genau.
Und immer noch bei quasi Absolventa als Geschäftsführer tätig. Und Funke wiederum hat auch dein Investment, was du nebenbei getätigt hast, was ihr optimiert habt und hochgezogen habt, dann auch zum Schluss übernommen, weil es natürlich auch wieder Anzeigengeschäft, Kerngeschäft eines Verlages, genau. Also auch wieder komplett passend.
Also das war damals tatsächlich so, ich habe als Absolventa Geschäftsführer den Earnout gemacht, aber habe natürlich wie jeder andere auch mein privates Geld investiert. Mhm. Andere haben es in Angel Investments gemacht, ja? Und meine Überzeugung war da wirklich, zunächst mal kleine Buyouts zu machen. Insofern war das, glaube ich, kein verrückter Vorgang gewesen. Ich bin dann relativ schnell zu Funke hingegangen und meinte, hey, ich habe mit dem Tim zusammen das Monteurzimmer gekauft. Wie denkt denn ihr über diesen Markt eigentlich genau nach? Und haben da schon gemerkt, oh hoppla, das passt ziemlich gut zu denen. Mhm. Und nachdem der Absolventer-Case sehr, sehr gut lief bei Funke, meinten die, hey, wollen wir das nicht irgendwie auch zusammen denken? Mhm. Das haben wir gemacht. Ne? Und das war dann quasi nach der ersten Gründung, auch so der erste Investoren-Exit, der nach 2 Jahren kam. Und das lief ganz gut.
Also hat Funke euch am Ende des Tages oder dir zumindest 2 Firmen abgekauft für, ich schätze jetzt mal, einen 8-stelligen Betrag. Irgendwie was in der Richtung. Ja, weiß man nicht.
Kann man
nachgucken. Bisschen
aber,
mehr.
Aber irgendwo zusammen in den Dimensionen auch was.
Okay, aber im Endeffekt habt ihr relativ früh erkannt, also du vor allem auch, es gibt undermanaged Assets, die sind teilweise richtig, richtig gut geführt. Und du hast ja auch gesagt, der Monteur zum Geschäftsführer, das war ein richtig, richtig guter und der hat ein geiles Produkt gebaut, ja. Und Co. Aber du baust halt im Regelfall nicht die ganze Range, sondern du kannst irgendetwas besonders gut. Und wenn dann andere Leute mit an den Tisch kommen, die andere Dinge gut können, wie zum Beispiel Marketing oder auch...
Genau so.
Okay, also hast du eigentlich mit quasi diesem, das war schon eine gute Blaupause auch für das, was ihr heute am Ende des Tages macht. Du bist dann also irgendwann bei Funke raus, hattest quasi auch den Monteurzimmer-Exit, also hattest wieder auch ein bisschen Geld zum Schluss und standest vor der Arbeitslosigkeit, musstest jetzt ja irgendwas Neues machen.
Ja, so kann man das sagen.
Was kam dann?
Wir haben dann Flex Capital gegründet. Der Tim Keding damals, der hat eine ganz große Faszination für das Thema Krypto entwickelt. Ist heute auch ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Krypto-Investor. Und der Peter und ich haben gesagt, nee, also unser Krypto ist schön, ne? Aber lass uns Double Down auf die Buyouts machen. Das haben wir gemacht und haben aber auch gemerkt, wenn du es bei größeren Firmen machen willst, wenn du wirklich die alle Hebel anbieten möchtest, ja, den Unternehmern, von denen die Firmen kaufst, dann musst du es mit einem größeren Team machen und haben uns dann irgendwie rückbesonnen auf das Private Equity Model, was ich ja von vor langer, langer Zeit noch kannte. Mhm. Und haben gesagt, wenn es da gelingt, einen Fonds zu raisen, wenn wir aus der Management-Gebühr auf diesen Fonds ein gutes Team aufbauen können, dann können wir genau das machen. Im Wesentlichen sehr, sehr strukturiert nach gebootstrappten, also immer aus dem eigenen Geld entstandenen Firmen danach zu suchen. Und den Unternehmern 1 von 2 Angeboten zu machen, entweder eine Nachfolgelösung, wir kaufen 100%, bringen ein eigenes Team rein, führen weiter, oder wir übernehmen die Mehrheit als ab 51%, oft dann so 60, 70, 80, führen die Firma gemeinsam weiter unter dem Leadership des Gründers mit unserem Support und verkaufen dann nach weiteren 4, 5, 6 Jahren an größeren PE-Fund oder einen Strategen. Das war die These gewesen.
Das war die Idee, wie die Firma quasi sein soll. Jetzt hattet ihr das Geld aus den Exits, war zu zweit, also das Gründerteam stand quasi fest. Und jetzt musstet ihr aber Geld von extern einsammeln. Flex Capital, Zeit war ungefähr 2018, muss so gewesen sein.
Ersten Ideen Ende 2018 und dann wird dich geraced, haben wir 2019.
Okay, also da war zumindest das Geschäftsmodell, ich raise Geld für einen VC oder einen PE-Fonds, das war schon soweit verbrieft. Aber ihr musstet jetzt erstmal ein Team aufstellen und musstet ja wahrscheinlich auch selber ein signifikantes Commitment reingeben. Ihr wart ja First-Time-Fund, also ihr habt das gerade neu gemacht.
First-Time-Fund,
genau. Genau, das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Das heißt, ihr musstet erstmal grundsätzlich ein Team aufstellen und dann habt ihr zusammen mit diesem Team angefangen, quasi Geld für euren Fonds einzusammeln.
Genau.
Eigenes Kapital, dann wahrscheinlich ein paar Ankerinvestoren drin.
Genau, also die Logik war da, was wir bisschen gesagt haben, wir geben alles rein oder sehr, sehr viel rein von dem, was wir verdient haben, weil die erste Frage, wenn du Geld raisen ist, der Christoph, was gibst du eigentlich genau rein noch? Mhm. Und wenn du dann sagst, oh ja, so 100.000 Euro vielleicht, ja, dann sagt jeder, okay, du willst also auch mit other people's money risky bets machen,
ja.
Und hinten raus hast du da davon keinen Eigenschaden. Das heißt, ich bin schon wirklich sehr, sehr signifikant mit all dem Geld reingegangen. Und damit kriegst du dann Fools, Family and Friends. Bei mir waren es dann keine Family mehr, sondern wirklich Leute wie du und ich, die schon mal was verkauft hatten. Und so die ersten 10 Millionen waren eigentlich mit ein paar Anrufen geraced. Ich bin dann nach München gefahren zu den Kollegen, die damals mit meinen allerersten Business Angels bei Absolvente aus 2008 waren. Andreas, Robert, Felix, Jan, 10X ist die Brand, unter dem man die Kollegen kennt.
Mhm.
Ich dachte, naja, vielleicht chippen die auch ein bisschen was rein. Wir kennen uns ja lang, hatten immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und dachte, ja, vielleicht so ein 500.000-Euro-Ticket könnten die machen. Bis die dann meinten, so, ja, ist echt spannend, was du da machst. Wir haben eine sehr, sehr ähnliche Idee. Und wollen wir es nicht zusammen machen. Und unser Kapitalcommitment könnte übrigens auch ein bisschen mehr sein als diese 500.000 Euro. Und zwar signifikant mehr. Dann haben sich der Peter Walschicke und ich angeschaut und dachte so, wow, die sind schon sehr schlau.
Mhm.
Und was die mitbringen, ergänzt eigentlich so unser Setup ziemlich gut. Die haben in der Zeit wirklich auch sehr große, skalierungsfähige Sachen gemacht. Und wir waren ja in Buyout-Thema stark. Aber die ersten Buyouts, die wir gemacht haben, waren in aller Fairness noch ziemlich klein gewesen.
Mhm.
Und wenn du dann wirklich einen guten Track Record konstruieren willst für einen größeren Fonds, dann brauchst du beides. Und da haben wir ja quasi ein gemeinsames Team geformt, schon mit der Ansage, Peter und ich machen das Geschäft selber. Aber haben halt vier sehr starke, im Venture-Kontext würdest du sagen, Venture-Partner, die eine Stimme im Investment-Committee haben, die einen Fonds ordentlich investiert haben und die einen Share am Carry haben. Und haben es in dem Setup zusammen gemacht.
Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, dieses mit anderen Leuten Geld spielen, ne, bevor so ein Fonds über die Managementgebühr so viel verdient, dass es dir jetzt so richtig, richtig Spaß macht, das passiert ja im Regelfall auch nicht. Ihr habt da irgendwie 30 Leute drauf sitzen. Das heißt, auch mit eigenem Geld reinzugehen, heißt auch, wenn ihr erfolgreich investiert, das ist ja das, was auch für euch super interessant ist. Also ihr werdet ja nur dann gut bezahlt, wenn es richtig kracht für alle. Ansonsten ist das halt irgendwie auch sehr verwaltend, ja, und hast genau. Ja auch viel Hassel mit den Leuten. So, dann hattet ihr auf einmal, ihr habt da recht gut eingesammelt für den ersten Fonds, finde ich, also knapp 120, 125 Millionen.
Ja, 126 im ersten Fonds.
126 hätten, Millionen im ersten Fonds.
Hätten mehr einsammeln können.
Okay.
Wir haben aber mit unserem echten ersten institutionellen Ankerinvestor, der LGT,
ja,
aus der Schweiz. Wer die LGT kennt, jeder MPE-Kontext kennt die LGT. Das ist vielleicht der ich glaube, der beste Private Equity Fund of Fund PE in Investor. Die haben dann ein sehr großes Ticket gemacht und danach war der Fonds ein bisschen geraced. Ich habe zu dem Tom von LGT gesagt, du, ich glaube, der Fonds sollte ein bisschen größer sein, um halt ein breiteres Portfolio voll zu machen. Tom meinte, du, pass auf, ich mache schon seit langer Zeit. Wir sehen viele Emerging Manager, machen ein bisschen kleineren Fonds. Zeigt, dass du das für dich sehr kapitaleffizient, ein bisschen kleiner Fonds kannst und dann spendieren wir danach ein properly sized Fund.
Das ist quasi der Ritterschlag, wenn die zu dir reinkommen ins Cap Table und sagen, wir investieren in deinen Fonds. Viel besser geht, glaube ich, in Europa nicht. Wie ist denn so ein Prozess? Also wenn die sich euch angucken, kommen die einmal mit dem Flieger angeflogen oder fliegen dann wieder raus? Oder wie checken die, ob ihr cool seid?
Nee, die machen richtige DD. Die drehen jeden Stein um. In so einer frühen Phase, vor allem auf die handelnden Personen. Ich glaube, die haben allein bei mir 30 Background-Calls gemacht. Die haben wirklich alles, komplett alles, bis auf den Cent in Euro, was ich jemals gemacht habe, gesehen und nachvollzogen und schauen wirklich, meinst du das ernst? Ist es sinnvoll, was du machst? Und bist du eine integre Persönlichkeit, mit der man eine lange Partnerschaft eingehen kann? Denn so ein institutioneller Investor macht es nicht, um halt einen ersten Fonds zu machen, sondern halt um den ersten Fonds zu machen, dann Re-Up, zweiter, dritter, vierter. Das heißt, worauf sie sich einlassen, ist eine Partnerschaft von 20, 30 Jahren. Ne? Und die prüfen wirklich alles durch. Ja? Das Gute ist, wenn die dann reinkommen, meistens kommen sie nicht rein, aber hier kamen sie rein, dann ist der Rest von dem Fonds eigentlich geraced. Jeder sieht, LGT hat geprüft. Ne? Die Jungs geben ihm Gas und dann wird der Fonds wirklich innerhalb von kurzer Zeit geraced.
Okay, so jetzt ist da jemand, der unglaublich viel Hunger hat auf quasi undermanaged Assets, in welcher Form auch immer, oder der sagt, ich will mir unterbewertete oder auch nicht optimal gemanagte Unternehmen anschauen und kaufen, was ist das für 126 Millionen Spielgeld? Was war euer erstes Investment?
Die erste Firma, die wir gekauft haben, war Egoditor aus Bielefeld. Die haben ein Produkt gemacht, QR-Code Generator. Die haben im Wesentlichen, du konntest freie QR-Codes generieren, über eine Plattform managen und tracken. Das haben zwei Gründer gemacht. Die hatten davor einen Website-Baukasten gemacht, haben dann in 2012, 13 auf diesen QR-Code-Generator pivotiert und da durften wir uns mit 60% beteiligen. Der Deal kam übrigens von dem dir auch gut bekannten Mark Miller von Carl Square, der uns da schon eine tolle Chance gegeben hat. Weil es ist ja als Emerging Manager gar nicht so leicht, an die richtig guten Deals ranzukommen. Weil du doch nicht so viel kein Track Record als Fund hast.
Ja.
Und der Berater muss schon wirklich glauben, dass du halt den Deal auch über die Bühne kriegst. Ne? Und da Shoutout an Marc an der Stelle, der uns da den ersten Deal zur Verfügung gestellt hat. Ne?
So, und dann kauft ihr so eine Firma, das ist ja Private Equity, ist ja nicht VC. Ihr kauft also Firmen, die im Wesentlichen funktionieren, die haben Umsatz, die haben auch Gewinn ganz, ganz oft. Ja. Das war auch in dem Fall Egoditor so.
Ja.
In welcher Größenordnung? Also wo bewegt sich sowas dann?
Ja, Egoditor hatte damals, als wir reingekommen sind, ein bisschen über 6 Millionen Umsatz, also abgegrenzten Umsatz und knapp 8 Millionen RA und war ein sehr profitables Geschäft gewesen.
Wow. Okay. Dann seid ihr rein, irgendwie 50-75%?
60, ja.
60%, also ihr hattet die Mehrheit und habt denn dem Management geholfen, die Firma umzubauen?
Ja, also ich glaube, über den Nils Engelking und den Nils Drescher, die beiden Gründer, beide Nils, ne, muss man sagen, es waren wirklich sehr, sehr reflektierte und schlaue Gründer gewesen. Also die haben genau gewusst, was sie gut können und was gut klappt und was sie quasi auch aufgrund dieses vollen Fokuses auf Product und Product-Market-Fit, was halt nicht gemacht haben. Und was die nicht gemacht haben, die hatten halt keine zweite Managementreihe zum Beispiel. Die hatten überhaupt keine Sichtbarkeit auf die Zahlen. Die hatten eine 40% Churnrate gehabt, was ein Knockout-Kriterium ist für jeden.
Also die haben 40% ihrer Kunden pro Jahr verloren.
Genau, das heißt es.
Wow, die mussten also mindestens 41% reinschrauben, um zu wachsen.
Und in zweieinhalb Jahren gibt es es nicht mehr, wenn du aber vorne nichts Neues nachschieben kannst. Ne? Und das ist halt für jeden PE-Fonds normalerweise ein hartes No. Und wir haben im einem unserer LPs, dem Jan Kannis von PayOne, man guckt ja, lass mal dieses Payment-Thema genauer anschauen, weil die haben Kunden, im Wesentlichen kleinere Business-Kunden in 150 Ländern bedient, aber haben dieses Payment noch nicht richtig gut gemacht, auch weil es nicht gebraucht hat. Ne? Das war eine Firma, die verrückt gewachsen ist, ne? Und die konnten sich leisten, diesen Fehler bestehen zu lassen. Aber dieser Fehler, 40% Churn-Rate, je größer du wirst, holt sich relativ schnell ein.
Ja, klar.
Und was wir unter anderem gemacht haben, dass wir das Payment angefasst haben. Wir haben auf Stripe migriert, das ganze Stripe Churnbuster Toolset angewendet, einige andere Sachen gemacht, wirklich, also für welches Kundencluster passt es genau, und haben die Churnrate dann von 40% signifikant runtergekriegt. Und das war natürlich ein materiell anderes Geschäft dann. Wir haben einen kleinen Zukauf gemacht. Wir waren damals schon dieser wachsenden Nische die Nummer 1 gewesen. Es gab ein zweites Business, den QR-Code Monkey, der sehr, sehr stark unterwegs war, wo wir diesem Playbook folgen, kleinere Nischen zu machen, um dadurch Zukäufe in eine sehr, sehr starke Marktposition zu kommen, haben massiv das Marketingbudget erhöht und haben da mit den beiden Gründern zusammen, unter der Führung der beiden Gründer, aber schon sehr, sehr, sehr hands-on das Geschäft weiterentwickelt.
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die beiden Gründer waren recht tech-lastig, also waren viele ITler auch angestellt, ne, bei dem Unternehmen.
Ja.
So, da hast du ja gerade gesagt, also was passiert und was ein Unternehmen, QR-Codes ist ja super international, das heißt, das muss nicht in Deutschland stattfinden, das kann relativ einfach auf der ganzen Welt stattfinden. Jetzt sitzt du irgendwo in Bielefeld, hast also die Stadtsparkasse Bielefeld, die das Payment macht, ja, und auf einmal hat der Kunde in Brasilien, kriegt ein Payment von der Stadtsparkasse Bielefeld, kann das nicht zuordnen, auch noch aus Deutschland, dann gibt es irgendwelche Gebühren und deswegen churnt er. Und da war eine eurer eurer Leistung quasi Stripe einzuholen, die ja alles da auch dafür tun, um quasi Churn zu vermeiden. Das kann sein, dass sie eine Ratenzahlung anbieten, dass sie einen Rabatt anbieten, was auch immer. Sie sind Spezialisten im Bereich Churn-Vermeidung und natürlich auch Zahlungsdienstleistung. Das kennt man ja auch weltweit, Stripe. Das heißt, eine ganz andere Akzeptanz auch bei der Endkundenseite als die Sparkasse vielleicht aus Deutschland. Und das sind eben kleine Sachen, wo ihr euch ranarbeitet. Und ihr hattet natürlich erstmal im Kern eine Firma gekauft, die war schon sehr erfolgreich in diesem QR-Code-Segment. Und wenn man so einen Investor, so einen Private Equity Fonds drin hat, dann hat er ja auch ein bisschen, bringt er ein bisschen Geld mit an den Tisch. Wenn es also Wettbewerb gibt, wo es sich lohnt, den dazu zu kaufen, dann ermöglicht ihr das auch. Ihr baut also einfach ein immer größer werdendes Universum dazu.
Genau, also das Wachstum durch Zukäufe ist für uns ein ganz zentraler Hebel, wie auch für die allermeisten anderen PE-Funds. Es ist nicht der einzige Hebel, den wir haben. Das heißt, wir folgen nicht diesem Playbook zu sagen, naja, die Summe der Teile wird schon irgendwie Mehrwert werden, solange sie sich alle unter eine schöne Überschrift subsumieren lässt, sondern gucken da schon drauf, passen die Firmen wirklich zusammen. Und auch da folgst du ja dem Instinkt, dem Gespür der Gründer. Das heißt, wir gehen nicht irgendwie hin und sagen, pass mal auf, kauft doch den und den und den, sondern fragen eher, hey, wer sind eure Partner, wer sind die ärgsten Wettbewerber, was machen eure Kunden, die in den 10 Minuten, bevor sie eure Software nutzen und 10 Minuten nachdem sie sie wieder benutzen, um dieses Ökosystem genau zu verstehen und ermöglicht dann natürlich finanziell, aber eben auch von der ganzen Deal-Mechanik, da eine Gruppe entstehen zu lassen.
Wie lange war das euer Investment oder wie lange wart ihr drin?
Also wir haben tatsächlich Egoditor dann nach 2 Jahren bereits verkauft. Das ist keine typische Haltedauer. Also normalerweise gucken wir auf 3, eher 4 bis 6 Jahre die Richtung. Aber da ist uns einfach mit den Gründern zusammen in einer sehr frühen Phase sehr viel gelungen. Wir waren dann, wir sind von rund 8 Millionen ERA auf ein bisschen über 30 gebracht innerhalb von 2 Jahren. Ein extrem profitables Geschäft. Allerdings natürlich noch eine relativ nischige Lösung. Also wir haben da keine vollständige Software-Suite gehabt. Eine relativ nischige Lösung, die auch den Geist der Zeit ganz gut getroffen hat und haben dann einen Partner gefunden aus den USA, Bitly.
Ja, Bitly ist dieser Linkverschlüsseler, ne?
Genau.
Okay, also immer wenn man so Kurzlinks irgendwo sieht, die dann irgendwo bei einem ganz anderen Link rauskommen, ist Bitly ganz auf die Software dafür?
Und auch von dieser Logik, also ein QR-Code ist ja nichts anderes als ein Link aus der Offline in die Online-Welt.
Genau.
Das Thema hat einfach sehr gut zusammengepasst. Und die haben uns dann ein Übernahmeangebot gemacht, was einfach sehr gut war.
Ich erinnere mich dunkel, das hat ganz schön für Aufruhr gesorgt in der Startup-Szene. Ich meine mal so irgendwo 200-300 Millionen Euro gelesen zu haben. Musst du nicht kommentieren, aber es war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Übernahme. Und da ich über irgendein Vehikel auch bei euch investiert war, ich habe das immer sehr gut gemacht. Ich habe quasi wenig Geld in die gut laufenden Fonds investiert und viel Geld in die schlecht laufenden Fonds, ja. Und ich kann mich erinnern, dass dieser eine Verkauf mein Investment retourniert hat in diesem Fonds.
Ja, wir haben 60% gehabt,
ja.
Und haben der Verkauf war größer als der gesamte Fonds gewesen von den Teilen.
Wow. Also jeder, der jetzt rechnen kann, ist ganz weit vorne und kann den Kaufpreis ungefähr sich herleiten. Wahnsinn, ne? Wie viele Investments macht ihr mit diesen 126 Millionen Euro? Also wie viele Firmen habt ihr zum Schluss investiert?
Also wir haben aus dem ersten Fonds, 126 Millionen gesamt, haben wir 5 Firmen Plattformen gemacht. Ne? Eine Plattform ist in aller Regel ein initiales Investment, das wir durch Zukäufe stärken. 5 Stück.
Okay, heißt denn schon, dass ihr in einer ordentlichen Größenordnung unterwegs seid? Spielt Fremdkapital eine Rolle dabei?
Ja, auf jeden Fall.
Also ihr hebelt auch, die 126 reichen nicht aus. Ihr dürft auch und könnt und müsst dann auch für Zukäufe und Co. könnt ihr ganz klassische Bankdarlehen auch mit den Firmen verhandeln, um eben jemanden zu übernehmen.
Ja, also wir haben tatsächlich aus dem ersten Fonds die 5 Plattformen, da war Teil des Kaufpreises bei jeder Firma war Fremdkapital dabei. Es sind alles profitable Firmen, die ein signifikantes EBITDA haben, die daher bankable sind.
Ja.
Und was das für uns als Investor macht, ist sicher so eine gewisse Grundrendite. Eigentlich wie beim Immobilieninvestment auch. Das heißt, wenn die Firma flach bleibt, sich der Markt auch flach entwickelt, gelingt es halt über die Entschuldung in 5, 6 Jahren doch dein Geld, sagen wir mal, mindestens zu verdoppeln. Du musst halt bei der Fremdfinanzierung schon ein bisschen vorsichtig vorgehen. Wie gesagt, wie immer, wenn du mit Leverage hantierst, ne?
Ja.
Das gut bemessen und in Firmen investieren, die eine gewisse Stabilität und eine gewisse Reife haben. Also Fremdkapital spielt immer eine Rolle, spielt vor allem eine Rolle, wenn du Zukäufe machen willst von anderen profitablen Firmen. Und wir haben bei diesem ersten Fonds 126 schon sehr, sehr kapitaleffizient wirtschaften müssen. Wenn du heute auf das Portfolio dieser 5 Gruppen schaust, welche Größen die haben, dann fragen sie mal alle, okay, das habt ihr 126 Millionen vorgemacht. Wie geht das denn eigentlich genau? Teil der Antwort ist natürlich, die sind sehr stark gewachsen. Ein anderer Teil ist, Peter und ich kamen aus der Equity-Welt, wir haben Fremdfinanzierung nur so halb verstanden, aber als wir es verstanden hatten, haben wir das sehr, sehr exzessiv genutzt im ersten Fonds. Das hat zum Glück geklappt, aber wir waren mit Sicherheit bei dem ersten Fonds zum Teil auch an der Grenze, wo du durch alle also wirtschaftlichen Entwicklungsphasen hindurch gesagt hättest, das war schon ein heißer Ritt gewesen, was die Finanzierung angeht.
Es ist ja euer erster Fonds sehr, sehr erfolgreich geworden und wir kommen auch dazu, wozu das geführt hat. Im Regelfall jetzt zu einem zweiten Fonds. Aber ich kann dich natürlich nicht ungeschoren davon kommen lassen. Was war denn im ersten Fonds vielleicht ein Investment, was nicht so gut lief? Wo du auch selber gesagt hast, da haben wir nochmal für uns ganz viel gelernt und das würden wir vielleicht in Zukunft anders machen oder warum ist es nicht gut gelaufen?
Wir haben das letzte Investment aus dem ersten Fonds. Da kamen wir, glaube ich, relativ viele Sachen zusammen. Also es war eine spektakulär schnell gewachsene und gute Firma,
ja.
Die auch eine sehr hohe Churnrate gehabt hat.
In welchem Segment war die?
Ja, Sales Automation würde ich es nennen. Ne?
Okay, also all das, was mich bei LinkedIn quasi immer anschreibt, hallo, ich habe was Tolles für Sie, wollen wir nicht mal einen Telefoncall vereinbaren, sowas in der Richtung.
Was dich bei LinkedIn anschreibt, was du über E-Mail kriegst, von, glaube ich, sehr, sehr getrieben, starken Gründern, auch mit der hohen Churnrate und der Besonderheit, dass die viele, viele sehr zufriedene, loyale Kunden gehabt haben, aber weil dieses Versprechen im Wesentlichen Vertriebsautomatisierung, planbarer Umsatz so stark ist, ziehst halt auch Kunden an, für die halt hinten raus nicht dieses Versprechen einlösen kannst. Und wir dachten, hey, wir kriegen das irgendwie hin. Schon temporär, glaube ich, aus dieser fondsinhärenten Logik zu sagen, wir haben 4 erste Investments gemacht. Das erste hatte mehr das ganze Fund returned. Wenn wir das bei dem letzten auch noch schaffen, dann haben wir einen Fonds für die Ewigkeit. Also die Performance wird irgendwie keiner rankommen. Und dann überschätzt sich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen, mit welchen Arten von Risiken du wirklich umgehen kannst. Man kommt dann manchmal viel zusammen, ist auch der Markt nicht in your favor. Und das Versprechen, dass wir, oder der Grund, warum Gründer von gebootstrappten Firmen an uns verkaufen, ist ja auch, weil die sagen, hey, in dem Business sind Risiken drin und ich will Geld hinter die Brandmauer bringen for a reason. Und manchmal, also dieses Risiko gibt es wirklich, ne? Und manchmal kickt das rein. Das war bei der letzten Firma der Fall gewesen. Das war für uns eine extrem, extrem schmerzhafte Erfahrung, weil wir unglaublich viel Arbeit da reingesteckt haben, aber auch eine sehr heilsame Erfahrung, weil der Blick auf das operative Risiko, was kannst du wirklich mit all der Energie rausmanagen und was sind auch Sachen, die dann vielleicht den Ticken zu viel ausmachen. Aber ich finde, das gehört zu so einem ersten Fonds dazu, dass man auch diese Erfahrung macht. Ja. Erster Fund Returner, Nummer 2, 3, 4 laufen spektakulär gut. Und der nicht so geklappt hat, hat auch gemacht, dass das Portfolio vom Fonds 2, glaube ich, ein viel erwachseneres Portfolio ist.
Ich überlege gerade, um es auch nochmal vielleicht klarzustellen, ihr kauft ja Firmen, die haben im Regelfall ein stabiles, gutes Gründerteam. Die Jungs verdienen Geld. Also alle Beispiele, die du genannt hast, da war es ja so, dass die Eigentümer Millionäre waren.
Auf jeden Fall. So.
Jetzt überlege ich gerade, wie das Angebot aussehen müsste an so jemanden, was du formulieren musst, weil die suchen ja, also die wollen höher, schneller, weiter, na klar. Aber was für ein Angebot musst du eigentlich mit an den Tisch bringen? Du hast ja so ein paar Sachen erzählt. Im Endeffekt kann das Angebot sein, wir übernehmen die Mehrheit an deiner Firma, du behältst aber Sperrminorität, also 25,1% zum Beispiel. Du bringst Geld hinter die Brandmauer, das heißt, deine Firma ist ja profitabel, wir brauchen das Geld, was wir dir geben, gar nicht in der Firma, sondern das kannst du schon als Secondary, heißt ja der Fachbegriff dafür, das kannst du also rausziehen, hast dann privat Geld in die Brandmauer gebracht und unser Versprechen, was ja auch die Grundfunktion quasi eines Private Equity Fonds ist, ist, dass das, was bei dir übrig bleibt, also diese 25,1% zum Beispiel, die verkaufen wir in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren zu einem ganz, ganz anderen Preis. Du kriegst also nochmal einen extrem spannenden Nachschlag, wenn alles gut läuft, der höher ist als das erste Geld, was wir mitgebracht haben.
Ja.
Das ist ja das Angebot, was ihr formuliert. Und Dennis, ist ja wirklich so, ihr seid ja denn ein sehr operativer Private Equity Fonds. Also ihr entscheidet ja nicht am Schreibtisch und sagt, wir schmeißen jetzt mal irgendwo Geld drauf. Du sagst, wir machen 2 Investments im Jahr. Das heißt, ihr guckt euch unglaublich viel an. Ihr stellt unglaublich viele Fragen. Und erst wenn ihr euch selber sicher seid, dass es die Chance gibt, das Geld zu 4-, 5-, 6-fachen, dann investiert ihr. Also da musst du ja an vieles glauben, an die Robustheit des Geschäftsmodells, an die Gründer, an den Markt, der auch darauf einzahlt. Also ist dieses Geschäftsmodell überhaupt bankable, wie du es gerade auch sagst? Ne? Also gibt es da Käufer? Wird der Markt sich in Zukunft so weiterentwickeln, dass es auch Sinn macht, dieses Unternehmen größer zu machen und kriege ich dann andere Multiples dafür bezahlt? Das ist schon echt krass. Also hast du auch immer mit sehr starken Persönlichkeiten zu tun, kann ich mir vorstellen.
Mit den Gründern auf jeden Fall.
Ja, genau.
Also das sind ja alles Leute, und du hast es ganz, ganz schön beschrieben, da muss ja keiner verkaufen.
Ja.
Also die haben im Zweifel haben die schon mal einen schönen Urlaub gemacht und haben auch eine schöne Wohnung. Und es ist eins von beiden Szenarien. Also entweder gibt es eine Nachfolgeregelung, Da sagen die Gründer auch so, hey, ich bin burnt out. Und auch zum Teil aus Altersgründen. Du darfst nicht vergessen, das sind ja alles nicht nur junge Firmen, sondern auch Firmen, die zum Teil schon seit 20, 30, 40 Jahren am Markt sind. Irgendwann, und die Softwareindustrie ist ja langsam auch so reif in Deutschland, gibt es einfach immer mehr von diesen Firmen, wo die Gründer aus Altersgründen sagen, so, jetzt ist mal Zeit, in die nächste Generation überzugeben. Und wenn es die nicht gibt, dann brauchst du einen Käufer wie zum Beispiel uns, der da einfach eine gute Nachfolge darstellt.
Also auch das könnt ihr lösen. Wenn ich jetzt quasi 60 bin, habe ein profitables Unternehmen und habe einfach keinen Nachfolger, warum auch immer, dann wird ihr über Kopf auch 100%, wenn es sein muss.
Auf jeden Fall.
Das wird ja ab 51 aufwärts zu 100 wahrscheinlich irgendwie was in der Richtung.
Also wir versuchen immer dann 100% zu kaufen, wenn die Unternehmer sagen, ich will eigentlich raus.
Okay.
Sagen wir, okay, dann gehe ich auch ganz raus. Natürlich auch offen dafür, wenn die sagen, ich will raus, aber noch im Beirat eine Rolle spielen oder einfach nur als Shareholder auch meinen Einfluss irgendwie geltend machen. Da sind wir offen. Aber Nachfolgeregelungen zeigt in aller Regel in Richtung 100%. Die andere ist die Situation, die ich beschrieben hatte bei zum Beispiel dem ersten Kauf Egolitor, wo die Gründer ja ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, was ist das Risiko in dem Geschäft und was sind die Sachen, die wir machen können, um weiter zu wachsen. Und das müssen wir matchen mit dem, welchen Teil des Risikos sind wir bereit zu nehmen und einem realistischen Gespür dafür, was können wir denn wirklich beitragen, welche Probleme können wir wirklich lösen. Und das ist wirklich im Detail schon sehr, sehr schwierig, weil es irgendwie auch mit deinem eigenen Ego zu tun hat.
Wollte ich gerade sagen.
Kannst natürlich bei allem irgendwie sagen, naja, wir sind super schlau, wir haben so viel gemacht, aber die Wahrheit ist, die Sachen, die du wirklich mit der Vorhersagbarkeit lösen kannst, da bist du sehr oft bei den in Anführungszeichen leichteren Hebeln.
Mhm.
Und das heißt, du musst also Firmen finden, bei denen die für uns leichteren Hebeln einen Unterschied machen können. Ne? Und das ist so die Aufgabe, die wir haben.
So, und dann habt ihr auch auf Grundlage des ersten sehr gut laufenden Fonds, habt ihr einen zweiten Fonds natürlich gemacht. Der war, glaube ich, deutlich größer.
Genau, der zweite Fonds sind 300.
300 Millionen, stark.
Ist für einen PE-Fonds, wenn du dir auf die Buyout-Welt schaust, ja, eigentlich kein großer Fonds.
Nee.
Ist aber für das Marktsegment, in dem wir sind, genau richtig. Und dann nicht mehr ein Portfolio von 5 Plattformen zu machen, sondern ein bisschen mehr diversifiziert. Wir gucken da auf wahrscheinlich 8 bis 9 Plattformen und mit ein bisschen mehr Firepower, um Zukäufe machen zu können. Und auch bei der Kapitalstruktur, also dem Mix aus Eigen- und Fremdkapital, ein bisschen konservativer sein zu können. Weil ich hatte es vorher gesagt, bei dem ersten Fonds waren wir aus diversen Gründen relativ, relativ pushy gewesen bei dem Thema Fremdkapital. Wenn du auf die Kapitalstruktur der Firmen aus dem neuen Fonds schaust, machen wir das sehr viel passender zum Geschäftsmodell selbst.
Okay.
Weil du kannst natürlich eine Firma, die zu 100% Recurring Revenue hat und kein Churn hat, ne? Die sich im wachsenden Markt befindet, die kannst du mit mehr Komfort fremdfinanzieren.
Ja.
Das ist ein Risikoprofil eher an dem eines Mietshauses. Aber es gibt auch Geschäfte, die nicht diese gerade eben beschriebenen Charakteristika haben, die noch ein bisschen wackeliger sind manchmal, wo wir mal sagen, hey, wenn wir einfach 2-3 Jahre Arbeit reinstecken, dann kommen wir in diese Stabilität rein. Und die wirst du dann halt nicht von Start weg mit Fremdkapital finanzieren, sondern erstmal die Arbeit machen und danach mit den Partnergesellschaftern über die Kapitalstruktur nachdenken.
Was sind in dem neuen Fonds so vielleicht 2 Firmen, die auch mal die Bandbreite zeigen, wie ihr investiert?
Wir rechnen den ersten Deal aus dem neuen Fonds war Law Pilots aus Berlin gewesen.
Law wie Recht quasi?
Genau, also Law Pilots aus Berlin. E-Learning-Plattform für alle regulatorischen Themen. Also denk an Datenschutz, denk an Compliance, wirklich verpflichtende Schulungen, die Firmen über alle Mitarbeiter machen müssen. Und da die Wahl haben, machen sie das, indem sie halt einen Anwalt oder halt einen Trainer kommen lassen und die Firma vor Ort durchschulen lassen. Oder gibt es da nicht einfach smarte E-Learning-Lösungen? Und Law Pilots war da wirklich der Pionier gewesen. Die sind groß geworden mit der Datenschutznovelle 2018. 2 vom Hintergrund her Anwältinnen, Simone Katrin, die ein unglaubliches Gespür hatten und brutalen unternehmerischen Punch hatten.
Mhm.
Mit dem wir im Wesentlichen auch geteilt haben, hey, die Auditor-Story aus unserem ersten Deal, dann auch die weiteren Deals, die wir aus dem ersten Fonds gemacht haben. Die meinten, ja, also an euch 60-70% verkaufen, das klingt nach einem smarten Deal, weil die schon auch gemerkt haben, dass sie zwar extrem gewachsen sind und ein super Gespür für den Markt haben, wenn du aber eine Firma dann von 10 auf 20, 30 Millionen bringen willst, dann brauchst du auch einen anderen Werkzeugkasten noch, den die so mit ihrem bisherigen Management-Team nicht darstellen konnten.
Genau.
Aber quasi den Deal gemacht, also eher von der Logik her eher nah dran an diesen V1-Deals. Ja. Wir kaufen uns mit der Mehrheit ein, lassen mal viel auf den Tisch. Du hast nach der Bandbreite gefragt. Eine andere Firma, die wir übernommen haben, war die Omicron aus der Nähe von Köln. Eine Firma im Bereich Zahlungsabwicklung, die es seit 40 Jahren gibt.
Okay. Also Payment-Dienstleister.
Genau, also eine Payment-Software, wenn man so will, also Zahlungsabwicklung in dem Bereich. Eine Firma, die vom damals sehr weitsichtigen Unternehmer gegründet worden ist, die von seinem Sohn extrem erfolgreich geführt worden ist in den letzten 16 Jahren, mit 80 Mitarbeitern, die aber alle zu dem Gesellschafter-CEO reported haben. Also kein zweiter Mensch mit Ebene. Und der CEO, der Sohn, meinte, hey, ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, witzigerweise in meinem Alter auch, ich will einfach raus. Ich will die Firma in gute Hände geben. Und das ist was, mit dem normale Finanzinvestoren eigentlich relativ schwer umgehen können, weil die sagen, hey, wir haben hier 40 Jahre Historie, keine zweite Management-Reihe, wir können mit keinem sprechen. Ja. Und du willst da im halben Jahr rausgehen. Da steckt natürlich in dieser Transformation von familiengeführt auf Private Equity owned, da steckt extrem viel Risiko drin. Und wir haben uns das sehr intensiv angeschaut, mit denen einfach intensiv gearbeitet, und waren der Meinung gewesen, wir können dieses Risiko nehmen. Können ein gutes Team reinbringen, haben natürlich auch in dem zweiten Fonds, wo nochmal die Mannschaft deutlich gewachsen sind, mittlerweile über 30 Leute, davon 10 Investment-Team, der große andere Teil war wirklich Value-Creation-Leute, die diese Funktion also auch temporär ausführen
Marketing,
können.
Marketing, Social Media, Datenbanken, Value-Creation ist wirklich jemand, den ihr wohin schicken könnt, der sich das vor Ort anguckt und sagt, das müssten wir so bauen, damit es deutlich effizienter funktioniert.
Das sind Leute im HR, das sind zum Teil Techies, die dann Dateninfrastruktur richtig herstellen, ne? Das sind Projektmanagement-Kapazitäten im Produkt, im Sales, im Marketing. Also Leute, die du halt sehr gut einsetzen kannst und die einfach eine sehr breite Erfahrung in dieser nächsten Skalierungsphase haben.
Nice.
Und das haben wir natürlich vom Profil, du kannst dir vorstellen, in 40 Jahren, die haben sich schon ihre Zeit genommen, um wirklich, wirklich einen stabilen, extrem treuen Kundenstamm aufzubauen. Also Kündigungsquote, Churnrate ist da gar kein Thema. Da churnt nie jemand auch. Die Dynamik, die du haben könntest in dem Markt, was die Neukundengewinnung angeht, eben auch nicht. Ja? Nee. Und das ist halt für uns eine Gelegenheit, wo wir sagen, hey, auf diesem stabilen Fundament war für uns ein größeres Thema gewesen, größere Transaktion, eine sehr große, profitable Firma, 100% zu nehmen, das zeigt dann so die Bandbreite, also von Shared Risk mit Unternehmern, die relativ schnell irgendwas gebaut haben, hin zu einer Nachfolge vom typischen Software-Familienunternehmen.
Also ich dachte gerade, ich habe den coolsten Job der Welt, aber irgendwie zweifle ich daran gerade. Also
ja, dein Job ist schon sehr cool.
Der ist schon sehr cool, ne? Weil du bist ja verbrieft mit extrem pfiffigen Unternehmern da irgendwie den ganzen Tag zusammen. Du darfst auf tollen Geschäftsmodellen rumdenken. Du hast dadurch, dass du in deinem Leben schon viele Muster auch kennengelernt hast, weißt du auch ungefähr, wo du ansetzen kannst, welche Leute du als Ressource in deinem eigenen Team hast, um die quasi operativ raufzuschmeißen, wenn ihr die Firma kaufen würdet. Da ist Dealmaking dabei, da sind Verhandlungen dabei, da sind wahrscheinlich auch ganz, das ist ja kein standardisierter Deal, sondern eigentlich strickt er für jeden den passenden Deal, der ist für jeden ein bisschen anders, ne? Also auch das ist irgendwie total spannend. Cool.
Ja, wir sagen immer, dass der Name Flex dafür natürlich steht. Die Wahrheit ist, der Ursprungsgenannte hinter Flex von meinem Partner, dem Peter Waleczek, war. Irgendwann kam der morgen ins Büro rein und war, ich hab's, der Name muss sein Flex. Ne? Warum? Founders, Leaders und Executors multiplied with capital auch raus. Das war eigentlich so die Genese des Namens, aber wir missbrauchen diese Geschichte und sagen, naja, flexible Dealstrukturen für Gründer.
Ja, und ich habe ja, wir haben ja gerade zusammen bei mir in den E-Mails reingeschaut, also 2019 hatte mich Flex auch mal angeschrieben, wo ich heute sein könnte, ja, und jetzt bin ich immer noch alleine unterwegs. Ich hätte Teil eures ersten Fonds sein können, ja.
Junge. Wenn ich da so hingucke, so hätten wir den Deal mal gemacht. Also,
ja, hätten wir den Deal mal gemacht, genau. Jetzt hast du ja relativ toughes Play im Alltag. Ich sehe, du bist gut in Shape, hatte ich ja schon mal gesagt. Ja, ist ja gar nicht so einfach. Ist ja gar nicht so einfach ab 40. Ich kenne das ja auch. Das ist ja dann wirklich viel Ernährung und viel Sport und viel auch Schlaf, ja, der bei uns eigentlich immer zu kurz kommt. Was machst denn du für dich selber, um so ein bisschen runterzukommen vom Alltag?
Also Sport spielt eine große Rolle. Mhm. Ich stehe jeden Morgen zwischen 5, spätestens 5:30 auf und geht zum Sport. Das kann Rennrad, Krafttraining, Laufen sein. High Rocks habe ich entdeckt neulich mit ein paar Freunden. Mhm. Aber nicht aus einer Disziplinlogik raus, sondern weil ich einfach eine ganz große Passion für Sport habe und es einen sehr guten Start im Alltag gibt.
Ja.
Ich habe gemerkt, meine Frau und ich haben gemerkt, dass wir wirklich so Routine-Tiger sind da. Mhm. Sind auch in unserer Kennenlernphase dann sehr viel gereist, waren hier und da. Aber wir wohnen in Berlin-Dahlem, kleines Häuschen, Familie, einen Hund. Und diese Alltagsroutinen tun uns extrem, extrem gut. Also fühlen uns sehr, sehr wohl in der Routine mit dem Hund, mit den Kindern, mit unseren Hobbys zusammen. Meine Frau ist auch Unternehmerin, hat eine Hautarztpraxis gemacht. Also ist Arzt und Unternehmerin, muss man ganzheitlich sagen. Und baut auch was ganz Tolles auf. Das heißt, wir diese Kombi aus Alltag, Routine, Familie, jeder hat sein Geschäft, an der baut. Meine Frau hat zu meinem Geschäft eine Meinung, ich habe zu ihrem eine Meinung. Und ich glaube, dieses Familienleben gibt ganz viel Stabilität und Kraft.
Ja, definitiv. Und Routinen hören wir auch hier immer öfter in dem Podcast. Das ist super, super wichtig. Also ganz viele Leute funktionieren in so interessanten Routinen. Ich hatte letztens einen Gast da, der geht jeden Morgen baden. Jeden Morgen um 5 steigt er eine Stunde in die Badewanne. Fand ich total witzig, ja. Es gibt ganz interessante Routinen. Du lernst ja den ganzen Tag auch Gründer, Eigentümer kennen von großen und erfolgreichen Unternehmen. Was ist denn so eine Eigenschaft? Also gibt es eine Eigenschaft, die alle irgendwie so ein bisschen eint oder so ein Set aus Eigenschaften, was du immer wieder feststellst, was scheinbar auch Zutat für Erfolg sind?
Fällt mir schwer, das so über einen Kamm zu scheren. Was es ist, es sind die, mit denen wir zusammenarbeiten, aus dem Kopf haben, sind ja Geburtsschäfte. Unternehmer. Das
heißt, also selbst gebaut mit eigenem Geld.
Du hast da dieses Gefühl, wo fake it until you make it. Das kommt da nicht vor. Das ist make it und sehr unprätentiös über lange Zeit und sehr ausdauernd. Und es sind auch Leute, die sich halt nicht scheißen. Die reden, also soll den Ausdruck auch was.
Alles gut.
Aber die reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und den kannst du eine sehr ehrliche Konversation haben. Und das macht das schon aus. Also diese Arbeit in den Vordergrund zu stellen und ich mag den Spruch gar nicht, ja, und dir dieses Fake it till you make it Motto auf die Stirn zu schreiben und sagen, ja, irgendwie werde ich schon wen finden, dem ich es irgendwie unterschieben kann. Mhm. Und die Leute, mit denen wir umgehen, sehr, sehr bodenständige, schlaue, hart arbeitende Leute. Das ist, also ich glaube gar nicht mal so diese fancy Eigenschaft, nach der man nur suchen muss, wenn man sie findet, weiß man ganz genau, da dein Geld hin, dann wird es mehr. Also wirklich, ja, also den guten deutschen Mittelstandssoftware-Unternehmer.
Ja, cool. Sag mal, du hast das Thema Nachfolge schon ab und zu angesprochen. Da müsst ihr euch jetzt aktuell keine Sorgen machen. Du machst es ja zusammen mit deinem Partner, ne? Wie sieht es aus aber trotzdem bei euch in der Firma? Ihr seid beide das Management oder gibt es da noch mehr Leute, die quasi, ihr seid zu zweit, wären das mehr?
Genau, wir sind zu zweit, Peter, ich, im Hintergrund die vier Kollegen aus München unter der 10X-Brand bekannt. Was wir aber auch machen, ist, dass wir ab nächsten Januar zwei neue Partner ins Team holen, dass wir quasi den Teil der Leute, die Day-to-Day-Arbeit machen, von 2 auf 4 bringen. Schon auch, weil die Gelegenheit einfach sehr groß ist, hier wirklich einen starken Asset-Manager für den deutschsprachigen Raum zu basteln. Das heißt, das macht bei uns diese unternehmerische Herausforderung aus, die wir da, die Gelegenheit, die wir meinen zu sehen. Du kannst zwar im Kleinen schöne Deals machen, auch viel Spaß haben, aber das Ökosystem, die Gelegenheit ist einfach viel, viel größer. Was die meisten nicht wissen, ist im deutschsprachigen Raum, das ist global der zweitgrößte Softwaremarkt.
Okay.
Das heißt, der Mittelstand, die Konzerne in Deutschland, Maschinenbau, die Autoindustrie hat für alles und jedes Softwarepartner. Also du hast aber sehr, sehr viele gute Softwarefirmen, in die du investieren kannst. Cool. Und um das richtig zu bedienen, brauchst du ein größeres Team von sehr starken Leuten. Deshalb verdoppeln wir die Partnerschaft von 2 auf 4.
Ja, und das ist ja trotzdem so, ich meine, ihr kommt jetzt nicht mehr raus, sage ich immer, bei meiner Firma irgendwie auch nicht. Das Ding könnt ihr ja machen, ihr könnt 100 Fonds auflegen und dann 10 Fonds und man legt ja normalerweise immer so alle 2, 3 Jahre, vielleicht nochmal alle 4 Jahre einen Fonds auf. Das heißt, ihr könnt ja trotzdem auch heute schon mal gucken, wer ist denn die nächste Generation, ja, oder was sind auch gute Leute, musst du ja auch festhalten, machen wir uns nichts vor, die musst du ja auch irgendwie ein Ziel geben und das ist ja so eine Partnerschaft schon auch echter Ritterschlag. Also cool, dass ihr ja 2 Leute gefunden habt. Ihr seid ja so lange noch nicht da, ne, muss man auch fairerweise sagen, 2018 ging's los.
Ja, das Faszinierende ist schon auch, welche Qualität von Leuten du mit diesem Private Equity Modell anziehen kannst. Und zwar sowohl auf der Management-Ebene der Portfoliofirmen,
ja,
als eben auch in die Flex-Partnerschaft und das breite Flex-Team. Das ist ja nicht in allen Branchen so. Du musst zum Teil auch mit sehr vielen Kollegen umgehen. Das ist einfach sperrig und die intrinsische Motivation ist nicht so ausgeprägt. Du hast viele Gespräche über die 4-Tage-Woche auch.
Ja.
Und da ziehen wir wirklich Charaktere an, die unglaublich scharf, reflektiert, fleißig sind. Und das haben wir dann relativ schnell positiv erkannt. Das haben wir unterschätzt eigentlich, was für eine Qualität von Leuten wir kriegen. bei uns sind das Leute, die waren davor Associate-Partner bei McKinsey gewesen, waren danach Geschäftsführer von größeren Softwarefirmen gewesen, haben da wirklich über lange Zeit gezeigt, wie es geht, wenn man in Charge ist. Und das sind die Profile, die wir versuchen zu finden, weil der Kernskill, also wenn man das Machen mal für einen ganz kurzen Moment außen vorlässt, ist ja schon, dass du einfach gute, authentische Partnerschaften mit Unternehmern eingehen musst. Da competen wir mittlerweile halt auch gegen die ganzen großen Fonds, die aus den USA, ja, UK, den Nordics kommen. Was sie aber oft machen ist, die telefonieren mit Juniors in den deutschen Markt rein. Und wir glauben, es ist halt ein Edge, wenn du halt sagen kannst, naja, also mag sein, dass der Fonds aus den USA milliardenschwer ist, aber dein Counterpart mit Blick auf den 55-jährigen gestandenen Unternehmer, ja, ist halt ein 23-jähriger Kollege vom College. Ne?
Ja.
Die Alternative ist, wir beide machen das zusammen. Meine Geschichte ist genau wie deine. Durch Höhen und Tiefen, private Schuld, die ganzen Sachen. Ne? Und das musst du wirklich in dieser Partnerschaft über alle Abjahren und dann vier Kollegen glaubwürdig rüberkriegen. Ich glaube, wenn ihr seht, wen wir da als Partner gewinnen konnten, das ist schon Hut ab.
Okay, das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Januar 25, so place to be. Wir gucken, was bei Flex Capital was passiert. Ich kann mich erinnern, als wir 2022 im Prozess waren und mal geguckt haben, wer könnte ein strategischer Partner für Etze sein, saßen wir auch zum Schluss bei relativ vielen Private Equity Fonds. Und was da schon sehr, sehr beeindruckend war, also für uns auch als Management, war wirklich, was für Blitzbirnen da saßen. Ne? Also wenn du selber so eine Firma hast, die du seit 20 Jahren führst, dann kennst du ja jede Ecke in deiner Firma. Und das war sehr, sehr erschreckend für mich zu sehen, wie sich Leute, die sich ein Pitch-Deck angucken, ein Gespräch mit uns führen, mir eigentlich 70% meiner Sachen sagen, die ich bis dahin dachte, nur ich weiß. Also schon unglaublich schnell. Und da habe ich gesagt, okay, eigentlich müssten wir uns von jedem hier irgendwie einen mitnehmen. Die sind ja alle so brillant, die Leute. Haben wir aber keine Chance. Wir zahlen einfach auch nicht gut genug. Ja, Private Equity, das ist schon so eine Arbeit. Sehr stark motivierte Leute, die vorher schon Karrieren hatten, die sind eben auch da, um wirklich Werte zu kreieren. Das findet auf einer anderen Basis statt. Das muss man ganz klar sagen. Sage mal ein Lifehack. Da hast du, wir hatten uns im Vorfeld schon drüber unterhalten, da hast du einen, den ich eigentlich immer bisher andersrum gehört habe, aber den ich auch eher lebe, so wie ihr, und den ich auch verstehe. Erzähl mal, was du so in den letzten Jahren quasi kennengelernt hast, was jetzt kein wirklicher Lifehack ist, ich höre die WhatsApp einfach doppelt so schnell ab, sondern was du im Alltag dir bisher immer irgendwie, wo du mit Erfolg auch hattest.
Ich weiß gar nicht, ob ich es unter die Kategorie Lifehack packen würde, aber vielleicht qualifiziert es doch als gerade solche. Tatsächlich ist das Muster bei mir, dass ich sehr, sehr viel mit Freunden zusammenarbeite. Beziehungsweise auch Leute, die keine Freunde sind, mit denen ich dann einfach Geschäft mache, auf der Mitarbeiterkollegen, Partnerebene, dass die zu Freunden werden. Und wir gemeinsam in den Urlaub fahren. Das macht einfach, ich glaube, anfangs war das gar keine rationale Entscheidung im Sinne von, ja, das sollst du jetzt machen, das sollst du eben nicht machen. Das ist passiert einfach. Weil ich mich mit den Leuten einfach ganz gern, sehr, sehr gern unterhalten habe, weil wir ähnliche Interessen gehabt haben und weil ich ein ganz großer Freund davon bin, zu sagen, hey, wir sprechen halt viel über das Geschäft. Ich hatte noch nie verstehen können, wie auf privaten Partys irgendwie jemand sagt, so ja, aber heute sprechen wir alles, aber nicht über das Business. Dann denke ich mir, ui, da bin ich ja falsch. Ne? Weil es macht einfach unglaublich Spaß, darüber zu reden. Und das kannst du halt mit Leuten, die was Ähnliches machen wie du, mit dir zusammenarbeiten, extrem gut. Was es auch macht, ist, es gibt extrem viel Vertrauen auf beiden Seiten und du weißt, was du erwarten kannst. Ne? Das heißt, keiner erzählt dem anderen irgendwie ein Pitch-Märchen und sagt, na, ich will ja eigentlich das. Naja, du weißt, worauf du dich einlässt. Du kennst wirklich Stärken und Schwächen. Du musst vielleicht einen letzten Gedanken dazu, ich glaube, die Pflicht auf beiden Seiten ist, sich da sehr, sehr, sehr ehrlich gegenüberzutreten und sich da einfach rein Wein einzuschenken. Und ich glaube, wenn man das macht, da überwiegen die Vorteile bei weitem die Nachteile.
Würde ich auch sagen, und ich stelle auch bei mir fest, deswegen auch dieser Podcast, ne? Ich habe ja für mich eine Menschengruppe gefunden, mit denen ich unglaublich viele Themen teile und mit denen ich ganz gut funktioniere. Das sind bei mir halt irgendwie Unternehmer, mittelständische Unternehmer, weil ich das selber den ganzen Tag mache. Und wenn du so Unternehmer bist, der den ganzen Tag brennt, dann ist es auch ganz, ganz schwierig zu sagen, so, diese unternehmerischen Themen sind jetzt nicht mehr da, wir unterhalten uns über XYZ. Ich kann mich den ganzen Tag dazu unterhalten und die anderen ja irgendwie auch. Und wenn du denn auch noch merkst, dass es funktioniert und ineinander greifst, dann ist ja natürlich, wenn wir beide einen Deal miteinander besprechen über Internetunternehmen, haben wir einfach ein sehr hohes Verständnis von Internetunternehmen. Und da wissen wir beide auch, worum es geht. Wenn jetzt der Typ, der eine radiologische Praxis hat, 1,5 Millionen Euro in einem Private Equity Fonds steckt, dann weiß er zum Schluss im Regelfall trotzdem nicht, wie so ein Internetunternehmen funktioniert. Das ist ja auch Erwartungshaltung, wie tief bin ich in einem Thema drin und Co. Das ist eben dann anders. Also das kann ich schon sehr nachvollziehen, dass mit Gleichgesinnten sind Geschäfte auch natürlich rein fachlich besser abzuschließen. Na klar. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Ich verstehe jetzt deutlich besser, wie Private Equity funktioniert. Mega beeindruckend, wie ihr das macht. Ich kann das als Unternehmer auch komplett nachvollziehen. Bin da, wie gesagt, ein bisschen neidisch auf deinen Alltag und deinen Job. Guck mir an, wie eure Fonds sich entwickeln. Bin natürlich wieder sauer drüber, dass in eurem ersten erfolgreichen Fonds mein Ticket wieder so verschwindend unglaublich klein war. Aber das kann ich jetzt ja nachholen und ihr werdet bestimmt noch einen dritten Fonds machen. Also von
das
daher,
könnte passieren. Ne?
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir und ihr über Private Equity genauso viel gelernt habt wie ich heute, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast durchhört, liked, kommentiert, abonniert. Ihr wisst, das hilft uns alles. Mittwoch ist Mittelstaatstag. Nicht vergessen und euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.